richtig führen oder richtig geführt werden in der Schweiz? Dazu hat mich Katrin Moser in ihren Podcast Karriereweg eingeladen und wir haben vor ein paar Wochen genau über dieses Thema gesprochen. Ich bin Martin Werner, Gastgeber des Podcasts Docs Go Swiss. Alles für Ärzte und Ärztinnen, die in die Schweiz auswandern wollen. Ich heiße dich herzlich willkommen. Du darfst also eine spannende Folge zum Thema Führen in der Schweiz erwarten. Und führen tust du ja als Arzt oder Ärztin ab deinem Facharzt. Oder du hast selber Schweizer Vorgesetzte, wenn du hierher auswanderst, die ja auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren, führen. Und darüber habe ich mit Katrin gesprochen. Du erfährst also Fettnäpfchen, auf die du achten darfst, wie du es machst und ja, was du da mitnehmen kannst, damit du gut führen kannst und verstehst, wie das in der Schweiz funktioniert. Katrin Moser hat mich bereits in der Folge 9 schon mal gesprochen. Da ging es um das Thema deine Bewerbung und wie sie zum Erfolg wird. Eine der beliebtesten Folgen und so haben wir eben nochmal diese zweite Folge aufgenommen. Diese Folge wird gesponsert von der Praxamed Center AG, deinem Partner mit einem Rundum-Sorglos-Paket für eine Anstellung als Arzt oder Ärztin in der Schweiz. Die folgenden Fragen stellt Katrin Moser und viel Spaß dabei.
Genau, ich erinnere mich noch gut an unser letztes Gespräch. Da haben wir ja viel über die kulturellen Unterschiede gesprochen, dass in Deutschland alles ein bisschen direkter, ein bisschen tougher ist, dass man halt auch mal sagt, du, ich bin gar nicht zufrieden. Und in der Schweiz ist, wenn man sagen würde zu jemandem, ich bin gar nicht zufrieden, würde der wahrscheinlich direkt ohnmächtig vom Stuhl kippen. Also ist ja alles ein bisschen subtiler, freundlicher. Und da sind wir ja drauf gekommen, das Thema Führung. Es muss jetzt nicht unbedingt vom Arzt sein, aber einfach, wenn du als Deutscher in die Schweiz kommst und ein Team führst, da wollen wir heute drüber reden, dieses Thema mal genauer beleuchten, weil ich glaube, da gibt es auch viele, viele Fettnäpfchen. Hast du da Praxisbeispiele vielleicht?
Ja, also ich bin das beste Praxisbeispiel, glaube ich, nicht über andere reden, sondern über mich selber. Ich habe nicht direkt in der Schweiz angefangen mit der Selbstständigkeit und der Beratung von Ärzten und Ärztinnen, sondern ich habe vorher am Angestelltenverhältnis im Finanzbereich gearbeitet und ich war in einer Bürogemeinschaft und auf der Etage war ich der einzige Deutsche, waren sehr viele Schweizer und mein Vorgesetzter war ein Schweizer und unser Vereinsvorstand waren auch Schweizer. Und da kann ich sagen, ist es mir, also über die Jahre sind mir Sachen gar nicht aufgefallen, bis es irgendwann so Richtung Trennung ging. Ja, also die Firma hat sich verändert und es stand eine Veränderung an. Und für mich kam das aber so aus dem blauen Himmel, weil im Nachgang mit ein bisschen Abstand ich die Zeichen überhaupt nicht verstanden habe, die mir meine Schweizer Vorgesetzten schon immer mal gesendet haben. Es war also absehbar, dass es strukturelle Veränderungen gibt in der Firma. Und dann hieß es vielleicht immer mal zum Beispiel im Jahresgespräch, ja Martin, wie willst du dich denn weiterentwickeln? Und für mich als Deutscher heißt Weiterentwicklung, ich bin zufrieden in der Firma. Mein Chef hat jetzt auch nichts anderes gesagt, also geht's um Weiterentwicklung in der Firma. Noch eine Fortbildung oder eine neue Rolle einnehmen. Ich war damals stellvertretender Geschäftsführer. Vielleicht ergeben sich Möglichkeiten. Aber eigentlich war gemeint, hey Martin, schau dich doch schon mal um. Es gibt bei uns Veränderungen. Das war gemeint mit diesem, ja, wie willst du dich denn weiterentwickeln? Habe ich überhaupt nicht so verstanden, kannte ich einfach nicht. Und ich glaube, da ist es schon so, dass die Schweizer tendenziell, nicht alle, aber tendenziell in der Konflikteskalation oder in der Kommunikationsvermittlung viel niederschwelliger anfangen, viel indirekter und ich das als Deutscher gar nicht gewohnt war. Also wenn irgendwie Veränderungen anstanden, es muss ja gar nicht ein Konflikt gewesen sein, irgendeine Veränderung im Team, dann wurde relativ schnell klar gesagt, dass es Veränderungen gibt. Und es wurde nicht so diplomatisch herumgeredet, auch nicht noch persönlich begrüßt. Hey, wie geht's der Familie? Wie war der Urlaub, Martin? Also ganz anderer Einstieg. Und offenbar ist mein Gehirn dann so geprägt und das auch von anderen Kulturen eben geprägt, wenn man in die Schweiz kommt, aus seiner Heimat. Und man hört natürlich erstmal nur das, was man hören möchte oder gewohnt ist, ne? Und das ist natürlich eine Herausforderung für eine Führungskraft. Also wenn ich das jetzt ummünze, zum einen ist es eine Herausforderung für eine Schweizer Führungskraft, jemanden aus dem Ausland, das so zu erklären, dass die Person das versteht. Und das kann jetzt ja sein, du bist vielleicht eine Führungskraft, du hast ein Team als Deutscher beispielsweise in der Schweiz, aber du hast natürlich immer noch einen Vorgesetzten. Also da ist es für Schweizer auch gar nicht so einfach, immer den Ton zu treffen aus der jeweiligen Kultur des Gegenüber, um zu vermitteln, was sie eigentlich sagen wollen. Also das geht ja in beide Richtungen. Und für die andere Seite, für dich als Zugewanderter, ist es natürlich auch eine echte Herausforderung, zum einen nach oben zu kommunizieren, also mit deinen Vorgesetzten und mit deinem Team. Wenn du da den falschen Ton triffst, ich sag mal, im Spital hat mal ein HR-Verantwortlicher zu mir gesagt, wenn du am ersten Tag als Teamführer den falschen Ton triffst, hast du das ganze Team gegen dich. Mhm. Und das ist keine böse Absicht, das ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach nur die Art der Ansprache, die, wie du sagst, dann vielleicht schon Ängste weckt und für uns Deutsche vielleicht noch die absolut niedrigste Stufe von Veränderung oder Konfliktkommunikation ist, in der Schweiz schon eine absolute Eskalation ist. Und das kommt nicht gut an, wenn man dich vielleicht noch als Person persönlich gar nicht kennt.
Ja, so appellmäßig, ne? Also in der Deutschland kenne ich das, man ist ja recht zackig. Also das klingt ja oft so ein bisschen wie ein Appell. Und damit kann man dann da nicht so gut umgehen. Ne?
Ja, es sind so viele Kleinigkeiten. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Schweizer Diplomatie überträgt sich auch aufs Wirtschaftsleben. Es wird immer geschaut, dass alle, die am Tisch sitzen, ihr Gesicht wahren. Und natürlich gibt es auch eine gewisse Hierarchie, auch wenn die in der Freundlichkeit der Schweizer nicht sofort erkennbar ist. Das heißt, der Chef, der Vorgesetzte, fragt erstmal in die Runde, was denn die Meinung der anderen sind. In Deutschland ist das oft anders. Dann hat man vielleicht zwei Optionen und dann darf das Team nochmal drüber diskutieren. In der Schweiz hat der Chef auch schon seine Vorstellungen oder die Möglichkeiten, aber nichtsdestotrotz wird das Team viel früher einbezogen in die Diskussion, kann sich einbringen und das sollte man dann auch beispielsweise respektieren, dass alle anderen erstmal ihre Ideen vorbringen und nicht direkt sagen, nee, meine ist die beste, in Deutschland haben wir das so gemacht, warum macht ihr das denn hier so, sondern zuhören, den anderen verstehen und auch immer ein bisschen vorausdenken, wie sich der andere denn fühlt, wenn seine Meinung nicht angenommen wird. Also diese Konfliktvermeidung spielt eine große Rolle. Das ist also, man weiß, kleines Land, vermutlich kommt das her, man sieht sich immer wieder.
Ja.
Das ist im Wirtschaftsleben auch so, man sieht sich immer wieder. Das heißt, man darf sich schon überlegen, wer jetzt hier am Tisch sitzt, ist vielleicht später mal dein Vorgesetzter oder wieder in deinem Team oder dein Ansprechpartner bei einem Lieferanten. Also ist das ein ganz anderes, sagen in Deutschland teilweise schon recht aggressiv, wie man da miteinander umgeht, auch mit Lieferanten, also mit externen. Und ich hatte da ein Beispiel. Wir haben Werbung gekauft und ich kannte das aus Deutschland. Das war ganz klar. Da gibt es einen Preis, der steht im Internet. Und unter 50% Rabatt wird nichts verkauft. Das ist ganz Standard. Also die versuchen, den Preis durchzusetzen. Aber ich habe gearbeitet für so eine Nichtregierungsorganisation. Es war nur, einfach normal, dass du dort einen Rabatt bekommen hast, weil du gar nicht das Budget hattest, wie eine große Bank. Und ich rufe da den ersten Schweizer Dienstleister an, sage, ja, hier, wir würden gerne Werbung schalten, aber nicht zu dem Preis. Ich hätte da gedacht, so 50% Rabatt. Okay, Gespräch beendet, dann mein Chef saß mir gegenüber, sagt, du Martin, was machst du da?
Ja.
Verhandelt. Das kannst du nicht machen, nicht beim ersten Mal. Du kannst nicht einfach anrufen und sagen, hey, hier, wir und wir machen jetzt einen Rabatt. Das geht nicht, ja. Du lässt dir eine Offerte schicken, dann teilst du irgendwie mit, dass wir eine kleine Firma sind und dass wir halt ein kleines Budget haben und erklärst denen das mal alles und dann, ja, wenn die 20% uns geben, ist auch gut. Sag ich, nein, das mache ich nicht. Das ist, also, ja, es geht ja auch um unser Budget, ne? Er sagt, nein, da musst du ganz anders und ganz ruhig.
Oder beim Mittagessen ist ja auch so Klassiker, man geht erstmal miteinander Mittagessen oder so, ne?
Genau, also da bin ich in viele Fettnäpfchen getreten. Das merkte ich immer dann, wenn in der Bürogemeinschaft, wir hatten einen großen Büro, also einen großen Tisch, und dann konnte man auch zusammen Mittagessen und dann trudeln die Mitarbeiter aus den verschiedenen Firmen ein. Wenn dann das Mittagessen sehr schnell beendet war, hat einer irgendwo ein Thema angesprochen, was nicht so gut war. Ja. Und dann denkt man manchmal, und ich dachte, ja, dann nimm so was Unverbindliches. Frag mal, wie am Wochenende die Fußballergebnisse waren. Mittag zu Ende. Ja, alle ihr Essen eingepackt, abgebrochen. Hey Martin, schönen Nachmittag, tschüss. Und ich weiß es bis heute nicht. Ich vermute, in den Teams, in den anderen Firmen gab es irgendwelche Fußballrivalitäten, die ich nicht kannte. Und das war quasi so Common Agreement dort, dass man nicht über Fußball redet. Ja, weil vielleicht irgendwie zwei dann aneinander geraten. Ich weiß es bis heute nicht.
Ja. Ja, oder ein wichtiges Match verloren, das ganz, ganz dramatisch war vielleicht.
Genau, irgend sowas. Und da muss ich sagen, ich habe nicht mal über die deutsche Nationalmannschaft oder die Schweizer Nationalmannschaft gesprochen. Das ist natürlich etwas, wo man sich absolut zurückhalten darf. Und das sind ja auch Themen als Führungskraft, die schon wichtig sind, weil natürlich strahlt man ja nicht nur seine Fachkompetenz aus, sondern man wird ja auch als Mensch wahrgenommen. Und da zählt das natürlich auch dazu. Ja, vielleicht ja, muss man nicht unbedingt mit dem Deutschland-Trikot reinkommen, wenn Deutschland gewonnen hat.
Sondern, ja, ich wollte auch nochmal drauf zurückkommen, was du gesagt hast, ist für mich ganz wichtig. Zum Beispiel Thema Mitarbeitergespräch. Ich habe das ja aus der HR-Sicht erlebt. Ich war ja wie so die neutrale Person in der Mitte. Und dann sagte mir der Vorgesetzte, du, ich bin überhaupt mit meinem deutschen Mitarbeiter wirklich null zufrieden. Ich habe das dem auch gesagt, aber ich glaube, der hat es überhaupt nicht verstanden. Und der hatte eben gesagt, ich glaube, du hast deine Kernkompetenzen noch nicht voll ausgeschöpft. Was für den heißt, eigentlich richtig schlecht, ne? Und der Mitarbeiter sagte, ja, es läuft alles super, ich kann mich da nur noch ein bisschen verbessern. Also der hat es total anders aufgefasst. Und da habe ich immer gemerkt, meine Rolle in der Mitte war ja oft so hin und her zu übersetzen. Also dem Chef dann zu sagen, du musst es dem Deutschen etwas deutlicher sagen, sonst versteht der das gar nicht. Und umgekehrt eben, du musst etwas subtiler zuhören. Ne? Und das fand ich schon immer auch interessant, was da so für Missverständnisse entstanden sind. Ne?
Ja, das ist natürlich auch schwer in so einem Moment. Also Mitarbeitergespräche sind ja ehrlich gesprochen für beide Seiten doch schon ein bisschen Stressmomente, oder? Also der Vorgesetzte will ja eine Botschaft vermitteln, der Mitarbeiter will vielleicht auch noch ein bisschen mehr Gehalt oder eine Fortbildung. Also Mitarbeitergespräche sind ja schon ein bisschen Anspannung, ist da ja schon. Mhm. Ne? Und dann so das Gehör noch zu finden und die Ruhe und dann zu resonieren, schwierig. Aber sich einfach vielleicht Hilfsmittel zu bedienen. Man kann einen Fragebogen der Person schon mitgeben, wo sie vielleicht vorher schon ausfüllt. Mit einer Skala zum Beispiel, wo man über die Skala vielleicht schon eine Tendenz eher heraussieht als im verbalen Gesprochenen und sich da ein bisschen auch Zeit nimmt halt vor dem Gespräch oder zwei kurze Gespräche draus macht, um das nochmal so ein bisschen ja zu relativieren, was man gehört hat und dann natürlich auf beiden Seiten konkrete Absprachen treffen.
Also ich habe da auch oft mit, wie du gesagt hast, mit dem Skalieren, ich habe da auch oft dann nachgefragt mit so einer Skalierungsfrage. Ja, wenn jetzt 10 heißen würde, du hast alles top erreicht, dann habe ich den Mitarbeiter gefragt, wo würdest du dich denn dann sehen und den Vorgesetzten, aber im Dreiergespräch, und wo würdest du jetzt sagen, dass der Mitarbeiter ist? Und dann hat man es ja deutlich gesehen, wenn der Vorgesetzte sagt, ja, ich würde mal behaupten 5 und der Mitarbeiter sagt, ja, 9, ne? Dann merkst du ja, dass irgendwo eine Diskrepanz ist.
Genau, weil und das ist eindeutig, also in der Medizin heißt es oft, die Schweiz hat keine Hierarchie oder eine sehr flache Hierarchie. Und ich würde da widersprechen. Es gibt sehr wohl eine Hierarchie. Die Schweiz hat ein extrem ausgeprägtes Wirtschaftsdenken. Also ich würde mal behaupten, das ist eher britisch und amerikanisch angehaucht. Also Die Wirtschaft und die Leistungsfähigkeit stehen an ganz oberer Stelle in der Schweiz. Da reinzukommen heißt, gerade wenn man als Neuling dazukommt, holen einen die Schweizer, um genau diese Wirtschaft zu stärken. Also das ist eine klare Einwanderungs- und Migrationspolitik, die die Schweiz betreibt. Also man erwartet dort eine hohe Leistungsfähigkeit. Und in der Medizin ist das eben auch so, dass man ja sich diese Leistung eben dazu nimmt, aber eben anders als in Deutschland sich auch wieder trennt. Das heißt, wenn man merkt, fachlich oder im Team passt das nicht, dann ist man in der Schweiz so und sagt, nee, dann passt es auch nicht. Dafür gibt's eine Probezeit oder danach gibt's die Kündigungsfrist. Und das ist eben was, was man in Deutschland eben auch nicht kennt. Ne? Und dass da klar gearbeitet wird und dass man, wenn man zuzieht, sich auch bewusst ist, das ist eine extreme Leistungsgesellschaft, die Schweiz. Mhm. Sie verpacken das in eine sehr schöne Freundlichkeit. Deswegen denkt man oft, es gibt keine Hierarchie und es ist alles sehr kollegial. Aber diese Freundlichkeit bitte nicht verwechseln mit Leistung und Ergebnissen. Und das fällt einem am Anfang als Zugezogener schon schwer. Man hat einfach noch den Kopf halb aus dem Land, in dem man kommt. Ich sage jetzt mal Deutschland. Und alles ist neu und der Kopf sagt, hey, komm, über die Schweizer Kultur, also das ist mir jetzt echt einfach zu viel. Ich nehme jetzt einfach mein Denkmuster aus Deutschland, das übertrage ich jetzt, weil ganz ehrlich, ich habe schon Mühe und Not, den Schweizer Dialekt zu verstehen. Also jetzt bitte nicht noch irgendwelche Nuancen rausanalysieren. Ich bin froh, wenn ich verstehe, was mein Chef jetzt gerade auf Schweizerdeutsch zu mir sagt. Da verstehe ich jetzt, liebes Gehirn, auch echt nicht, ob der mir jetzt eigentlich was anderes sagen will, sondern ich höre ja, das, was der mir jetzt sagt.
Ja, ja, ich habe da auch ein privates Missverständnis, was ich so beitragen kann. Meine Tochter war ja, die geht ja immer in Reitcamps in der Schweiz und sie hat ja einen Berner Papa. Also denkt ja jeder, natürlich kann das Kind Schweizerdeutsch, aber wir haben immer Hochdeutsch mit ihr gesprochen, seit Geburt. Ja. Und den Papa, wenn der Bernerdeutsch redet, versteht den eh keiner. Ne? Also sprich, sie kann ein bisschen schon verstehen, klar, aber wenn jetzt da einer mit einem breiten Dialekt kommt, hat die auch keine Chance. Ne? Und dann hat die so gesagt, du, ich habe voll abgelost im Reitcamp. Ich habe nämlich nicht verstanden, was ich machen sollte. Und ich war dann zu schüchtern zu sagen, ich verstehe das nicht. Und dann war das irgendwie kein so tolles Erlebnis für sie und die dachten eben alle, sie reitet schlecht. Und dann war sie im anderen Camp und die haben vom ersten Tag gesagt, ja, du bist ja Deutsch, wir sprechen dann immer mit dir Hochdeutsch. Es hat super geklappt, also es war ein riesen Unterschied. Und dann habe ich eben das selber so realisiert, weil ich auch gar nicht daran gedacht habe, dass sie das vielleicht nicht versteht. Ne?
Mhm. Ja, das kommt eben drauf an. Also in der Wirtschaft ist es oft noch so, dass wenn die Personen hören, dass du Deutscher bist oder nicht Muttersprachler, Schweizer bist, dann wechseln sie aufs Hochdeutsch. Also auch nach 7, 8 Jahren wäre ich am Telefon gefragt, ob sie Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch mit mir reden sollen. Das haben sie so in der Schule gelernt. Nichtsdestotrotz gibt's einfach, ja, beim Mittagstisch nach Feierabend im privaten Umfeld passiert das dann nicht mehr so oft. Ja, dann sind die halt, gehst du mit einem Team ein Bier trinken, dann sind die im Dialekt. Und dann gibt's halt noch fachspezifischer Spezifika, je nachdem, wie du bist. In der Medizin sagt mal ein Arzt, ja, da haben sie immer zu mir gesagt, hebe sie. Ja, so habe ich's halt, ne, hochgehoben. Nicht hochheben, festhalten. Ne? Hebe sie heißt festhalten. Und das kann dann bei einem Patienten schon ja, zu Irritationen führen. Aber wichtig ist einfach zu wissen, gerade in diesem Kontext, wenn man jetzt sagt, wenn man wandert aus in die Schweiz oder in ein anderes Land, der einwandert, aber auch als der sich quasi eine ausländische Fachkraft dazu holt, das Auswandern, das ist Stress. In dem Moment, ich rede da wieder von unserem Gehirn, du hast eine neue Wohnung, du hast ein neues privates Umfeld, du musstest vielleicht in deiner alten Heimat einen Job kündigen, die Wohnung ausräumen, dich von deinen Freunden verabschieden. Dann kommst du da in das neue Umfeld. Du weißt eigentlich in der Praxis, wie gar nichts funktioniert. Einkaufen neu, Sprache neu, Arbeitsweg neu, neues Computersystem, neue Vorgesetzte, neue Abläufe etc. Und dann Gehirn sagt einfach nur, hey, dankeschön. Und jetzt sprechen die nicht nochmal Hochdeutsch. Das ist noch mal irgendwas anderes dazu.
Und mir ging das die ersten Wochen so, ich war froh, als die 8 Stunden auf Arbeit um war. Dann bin ich nach Hause gegangen und bin erst mal schlafen gegangen, weil ich so müde war von dem allen neuen Eindrücken.
Ja.
Und da kann man einfach nur sagen, gerade wenn man Führungskraft ist, unbedingt die Zeit vorm Auswandern nutzen. Also Schweizer Radio hören, Schweizer Fernsehen gucken, Schweizerdeutschkurs, Online-Kurs machen, um dieses Hörverständnis schon ein bisschen ja sich anzueignen. Es geht nicht ums Sprechen, es geht ums Hören. Am besten Fall im Team, wo man hinkommt, direkt bei der Einstellung drum bitten, kriegt man einen Buddy an die Seite. Kriegt man einen Schweizer vielleicht auf derselben Hierarchieebene in einem anderen Team, den man fragen kann, wie läuft das hier am ersten Arbeitstag? Wie stelle ich mich vor? Wie mache ich mein erstes Mitarbeitergespräch, wenn ich hier neu reinkomme? Weil die Schweizer, ja, für die ist das normal. Aber wenn man sie danach fragt, dann realisieren sie schon, ja, das ist ja mal ganz spannend, dass die Person sich darum kümmert, weil da läuft da vielleicht doch ein bisschen anders ab, wie man das beispielsweise aus Deutschland oder Österreich kennt. Also das ist extrem wertvoll. Viel fragen, sich jemanden an die Seite holen, dem ja vielleicht so ein bisschen als vertrauensvolle Person auch hat oder einen externen Dienstleister, macht das ja auch für meine Mediziner, dass die jemand haben, mit dem sie über solche Ereignisse sprechen können, die sie nicht zuordnen können und nicht diese Sachen so aussitzen und warten, sondern fragen, fragen, fragen.
Mhm.
Und das ist natürlich was, was Führungskräfte nicht unbedingt können, weil Fragen immer so mit Schwäche zeigen ja verbunden wird. In der Schweiz oder beim Auswandern würde ich sagen, Fragen ist also das absolute King, ja. Nutzt die ersten 100 Tage und frag Löcher im Bauch, wie nur geht.
Ja, ja, und ich glaube, da ist auch keiner dann böse, sondern die finden das auch gut. Also, weil das zeigt ja, ich bin interessiert, ich möchte lernen, finden die auch gut, ne?
Genau, es ist ein bisschen die Frage, wie man fragt. Aber ein Kollege sagte mal, wenn du aus dem deutschen Krankenhaus kommst und im OP stehst und sagst, Leute, hey, so machen wir das jetzt hier in Deutschland, in meinem Krankenhaus hat das so funktioniert. Kommt gar nicht gut an. Mhm. Aber wenn du sagst, Leute, ich glaube, wir könnten das vielleicht einen Tick anders machen. Erklärt mir doch mal bitte, warum macht ihr das im Spital hier so, wie ihr es jetzt macht? Und dann erklären die und dann kann man sagen, ja, aber ich glaube, den Punkt, wollen wir den nicht mal, wäre das nicht besser für euch? Wir machen das so und so. Aber nicht mit diesem, ja, da haben wir das so gemacht und ja, da können wir das besser, sondern einfach über die Fragen Interesse zeigen, ernstes Interesse natürlich, zuhören, was die Mitarbeiter ja vielleicht auch schon für Ideen haben, aber noch nicht umsetzen konnten. Und dann kommt das nicht als Schwäche an, sondern das ist eine Führungskraft, die zuhört. Und das ist ja etwas, wo heutzutage auch immer mehr eine Rolle spielt, dieses von oben runter hierarchiemäßig, die junge Generation akzeptiert das im Arbeitsleben nicht mehr. Also kann man sich da eher Sympathien schaffen, wenn man viel fragt und gut zuhört.
Ja, ich glaube, das Keyword für mich ist auch zuhören, Fragen stellen, dass man nicht so, man hört ja oft die deutschen Chefs, die sind so wie, ich habe schon das Wort gehört, der Elefant im Porzellanladen. Die kommen und trampeln da durch, ne? Und dann kommt es natürlich so an bei dem Gegenüber, beim Team, wie haben wir nichts richtig gemacht in der Vergangenheit? Also so nach dem Motto, jetzt kommt der da aus Deutschland und will uns zeigen, wie es richtig geht. Und da muss man, glaube ich, wirklich am Anfang ganz gut aufpassen, vielleicht mal mit jedem ein Gespräch führen, jeden abholen, wo er steht, eben fragen, wie siehst du das? Und also sehr, sehr subtil, ne?
Ja, es gibt noch so ein Themenfeld. Also in der Medizin ist es teilweise so, dass Führungspositionen nicht an Ärzte vergeben werden, die direkt aus dem Ausland kommen. Also so leitender Arzt, Chefarzt, gibt es einige Arbeitgeber, die sagen, du kennst eben die Abläufe hier noch nicht, du kennst die Kultur noch nicht, du weißt noch nicht, wie du mit Mitarbeitern sprichst. Du kannst wahrscheinlich richtig gut operieren, das haben wir gesehen, aber du bist ja hier personalverantwortlich, ne? Bist nicht nur Arzt, du hast noch andere Aufgaben. Mach erstmal 1-2 Jahre in einer niedrigeren Funktion, lerne alles und dann ist die Beförderung auch in Ordnung. Das ist eine Sache für gestandene Führungskräfte, wo man halt einfach eine offene Kommunikation mit dem potenziellen Arbeitgeber braucht, wo man dann Absprachen trifft, wann denn die Beförderung gemacht wird, unter welchen Voraussetzungen. Ja, es ist kein Rückschritt, sondern ich sage immer, auch manche guten Fußballspieler gehen aus der Bundesliga raus und spielen in Spanien erstmal in der zweiten Liga und werden irgendwann schon gescoutet und spielen dann in Madrid oder Barcelona oder wo auch immer in der ersten spanischen Liga. Weil es eben diese Adaption benötigt und die Schweizer offenbar schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, mit dieser Direktheit. Andersrum kann man sagen, wenn ich jetzt aber so eine Position bekomme, würde ich zweimal hingucken, was denn eigentlich meine Aufgabe in dieser Firma ist. Denn es kann natürlich auch sein, dass in der Firma gesucht wird und Veränderungen anstehen, die viel leichter mit einem Deutschen durchzusetzen sind, der noch nicht gut Freund ist mit den ganzen Kollegen, der sehr hierarchisch entscheiden kann und vielleicht nicht zurückschreckt, Kündigungen auszusprechen oder Umstrukturierungen zu machen. Also auch das habe ich gehört, selbst noch nicht erlebt, dass es bewusste Entscheidungen gibt, dann ausländische Fachkräfte zu nehmen, denen es einfacher fällt, dort hart durchzugreifen, also in Anführungszeichen hart durchzugreifen. Und da also einfach Augen auf bei der Wahl des Arbeitgebers. Möchte man das oder was ist da auch Hintergrund der Stelle?
Oder auch immer nachfragen, also was ist denn meine Rolle oder wofür habt ihr mich eingestellt? Wie würdet ihr merken nach 6 Monaten, es hat sich gelohnt, Martin oder Katrin hier einzustellen? Also die Erwartung
ja, und auch immer. Unbedingt hospitieren, viel Zeit in der Firma vorher verbringen, vielleicht nicht gleich bei allen dreien, wo man sich beworben hat, sondern wenn man sagt, die Firma soll es werden, nicht die Mühe scheuen zu sagen, ich gehe mal eine Woche Probe arbeiten. Weil man wechselt halt das Land, auswandern kann man nicht so leicht korrigieren wie ein Jobwechsel, sage ich mal, innerhalb von Berlin. Und einfach mal eine Woche hospitieren gehen, das Ganze auf sich wirken lassen, auch mal in die Gespräche kommen, die, wenn ich eine Ärzte habe, die hospitieren gehen in einem Spital für einen halben Tag oder einen Tag. Also wenn das Spital das so organisieren möchte, dass die Schattenseiten nicht auffallen, dann kriegt man das an einem Tag ganz gut hin. Die Person so zu beschäftigen, dass die einen Bombeneindruck hat und dass die mit den richtigen Personen spricht und die alle nur was ganz Tolles erzählen. Das kriegt man locker hin. In einer Woche wird es schon schwierig. Ne? Dann wird man vielleicht, dann schläft man im Hotel, dann fragt man mal im Hotel nach, wie was so ein Ruf so der Arbeitgeber hier hat und dann hört man vielleicht, dass die vielleicht gerade 10 Leute entlassen haben, etc. Also dieses so ein bisschen, ja, dieses Stallgefühl außenrum zu bekommen. Und ich weiß, oft hat man nicht die Zeit. Man hat ja noch den alten Job. Also man muss irgendwie Urlaub nehmen oder was auch immer, um sich das frei zu machen. Aber wenn man diesen Schritt gehen will, auf jeden Fall 2, 3, 4 Tage Probearbeiten gehen, sich das angucken, Fragen stellen und das Gefühl nicht nur auf 2 Zoom-Calls und ein Vor-Ort-Gespräch belassen.
Ja. Jan, was mir auch noch auffällt, also ich hatte mal eine Kundin, die war aus USA, war die gekommen, die hatte zwar deutsche Wurzeln und sprach Deutsch, kam aber wirklich aus einem Krankenhaus in USA in die Schweiz und die hat wirklich nach 6 Monaten ins Handtuch geworfen, weil sie sagte, ich kann mit diesen wenig digitalisierten Prozessen nicht umgehen. Also das halt ich auf Notizzettel mache und das mit der Rohrpost, ist kein Witz, ins Sekretariat geschickt wird und die tippen dann den Bericht und dann kommt der irgendwann wieder zurück. Also da konnte die nicht damit umgehen und sagte, das ist mir auch zu viel Risiko, dass ich einen Fehler mache, weil ich dann nicht sehe, was in der letzten Schicht passiert ist mit dem Patienten, weil vielleicht dieser Bericht einfach noch nicht fertig ist. Und dann hat die gesagt, nee, also sie ist es gewöhnt mit dem Tablet, alles vernetzt, alles digital und sie ist zurück tatsächlich in die USA dann, ne?
Ja, ich glaube, das gibt für jeden so Punkte, wo jetzt andere sagen würden, ja, stell dich doch nicht so an. Also das sind einfach eigene Gewohnheiten oder Prinzipien, die jeder von uns mit hat. Das können ganz unterschiedliche Dinge
genau,
sein.
Genau, und dann halt zu sagen, wenn, das ist jetzt so mein No-Go, also für die war das jetzt ein absolutes No-Go, weil sie sagte, sie will nicht rückschrittlich oder wie sagt man, wieder halt zurück, die Modernisierung.
Ja, genau, die war es einfach ein fachlicher Rückschritt wahrscheinlich, genau, die hat das so empfunden irgendwie, das ist nicht mehr zeitgemäß und jetzt arbeite ich in so einem nicht zeitgemäßen Krankenhaus wahrscheinlich. Also was ich immer wieder höre, ist bei der Wohnungssuche in der Schweiz, der absolute Rückschritt ist die geteilte Waschmaschine. Also das gibt es in vielen Schweizer Mietwohnungen immer noch, dass die Waschmaschinen im Keller stehen und dass man die sich mit seinen Nachbarn teilt. Das ist auch für den einen oder anderen beispielsweise so ein Ding, wo man sagt, nee, das möchte ich aus hygienischen Gründen nicht oder ich möchte waschen, wann ich will. Gut, mittlerweile gibt es da auch Wohnungen, wo man das in der Wohnung hat. Aber ja, ich glaube, da hat jeder so Dinge, die für einen wichtig sind, aus der eigenen Geschichte, aus der eigenen Erziehung. Und da muss man einfach gucken, wie meinen die Schweizer das? Kann ich damit umgehen? Finde ich eine Lösung? Weil was definitiv dazu führt, wie du sagst, dass die Ärztin nach 6 Monaten gegangen ist, wenn dich sowas jeden Tag stört, egal ob auf Arbeit oder im privaten Umfeld, ja, dann ist es, dann kannst du eigentlich drauf warten, dass du sagst, du gehst zurück. Mhm. Weil das darf nicht passieren. Ja, es wird Sache geben.
Ich habe einen super Tipp, einen Insider-Tipp. Wenn du jemanden treffen sollst, also der fragt dich immer wieder nach einem, können wir zusammen essen gehen, und du hast überhaupt keine Lust, weil du das ja so nicht sagen kannst, dann kannst du nämlich sagen, es tut mir leid, ich habe Waschtag. Genau. Machen die nämlich, weil du ja dann nur, wenn du berufstätig bist und die Waschmaschine nicht alleine hast, musst du das ja an deinem Waschtag machen, ne? Und das war immer so ein bisschen der Running Gag. Dann kannst du natürlich auch immer so sagen, ja, sorry, ich wäre so gern mitgekommen, aber ich habe leider Waschtag heute. Ne?
Ja. Ja, das sind diese Kleinigkeiten, wo, wenn du jetzt sagst, nee, ich komme nicht mit Mittagessen oder ich gehe nicht Abend mit dir essen, das wird als sehr unhöflich aufgefasst. Wenn du aber Waschtag hast, weiß jeder Schweizer eigentlich, ich möchte nicht, aber du sagst es halt nicht so direkt und dann ist es okay, ja. Und ich glaube, ja, das ist normal. Irgendwas stört einen immer. Es sollte nicht tagtäglich passieren, dass es einen stört, weil dann hat man immer das Gefühl, ich bin hier im falschen Ort, im falschen Land, in der falschen Firma. Und das ist einfach das Restrisiko vom Auswandern. Das kann man in keinem Land vorher wissen. Ich würde jetzt mal sagen, deswegen gut anschauen. Ja. Warum möchte man ins Ausland gehen? Warum möchte man im Ausland eine Führungsposition wahrnehmen? Und kann man beispielsweise guten Gewissens damit leben, dass man sagt, hey, ich war 3 Jahre in der Schweiz und nach 3 Jahren gehe ich wieder zurück in meine Heimat und ich schäme mich nicht, das in meinen Lebenslauf reinzuschreiben, sondern selbst wenn mir die 3 Jahre nicht das fachlich gebracht haben, was ich mir vorgestellt habe, es waren 3 Jahre extreme Erfahrungen, die mich auf dem Arbeitsmarkt total attraktiv machen, die mich privat und persönlich weitergebracht haben. Wenn ich das von mir aus sagen kann, so vom Charakter her, von meinem Naturell her, ja, dann spricht ja nichts dagegen, das zu probieren, weil ja, dann geht man halt wieder zurück und das Leben geht zu Hause weiter und mit Auslandserfahrung vielleicht sogar zu Hause in der Karriere noch besser als Führungskraft, weil man sagen kann, hey, ich war mutig, ich habe es gemacht, ich bin gegangen. Ich kann mich anpassen, ich habe ein anderes Wirtschaftssystem kennengelernt, ich habe andere Führungsinstrumente kennengelernt. Das haben alles meine Mitbewerber nicht. Also wenn ich das sagen kann, spricht eigentlich nichts dafür, das zu probieren. Wenn ich sage, puh, da tue ich mich echt schwer mit und ich lasse so viel hier zurück und ich habe meine super tolle Position und dann ist vielleicht nicht unbedingt gut.
Dann vielleicht eine letzte Anmerkung, auch sprachlich. Also ich habe oft gehört, wenn ich im HR gearbeitet habe, wurde so gesagt, ja, weißt du, der deutsche Chef, der ist ja arrogant, weil der schmeißt immer mit Fremdwörtern um sich und der redet ja so, wie haben die gesagt, weißt du, so hochgestochen, ja. Aber ich glaube, das ist einfach von dem Hochdeutsch, hat man ein bisschen mehr vielleicht Vokabular und wenn man mal genau guckt, ist die Schweizer Grammatik relativ einfach. Also man sagt jetzt nicht ich ging, man sagt immer ich bin gange. Also praktisch alle Vergangenheiten ist einfach ich bin gange. Und wenn du dann natürlich da kommst mit was weiß ich, Plusquamperfekt und Präteritum und weiß nicht was, dann hört sich das ja immer ein bisschen arrogant oder so, ja, der stellt sich über uns, ne? Aber das ist gar nicht so gemeint. Es ist einfach dem Hochdeutsch geschuldet, ja.
Ja, es ist ein guter Hinweis. Also man muss das nochmal so vielleicht einordnen. Die Schweizer können alle Hochdeutsch. Aber für die Schweizer ist Hochdeutsch die erste Fremdsprache. Also zu Hause in der Regel, also sagen wir mal, in einem normalen Haushalt kann passieren, dass das Kind bis zur Vorschule, also bis zum Alter von 4 Jahren, Schweizerdeutsch spricht. dass die im Umfeld aufwachsen, wo Schweizerdeutsch gesprochen wird. Also erst mit der Schule kommen die mit dem Hochdeutsch in Kontakt. Das heißt, die lernen das neu. In der Schule ist es wohl auch oft so, dass, sag ich mal, die strengen Fächer, die werden in Hochdeutsch unterrichtet. Mathe, Deutsch, klar. Mhm. Also die, ja, wo wir sagen, da geht's um was, die werden in Hochdeutsch unterrichtet. Und wie Sport oder Heimatkunde oder so, die werden in Schweizerdeutsch unterrichtet. Also auch da ist so, dieses Hochdeutsch ist so ein bisschen die Amtssprache. Wer hat schon gerne mit den Ämtern was zu tun? Also auch nicht viele. Und für die Schweizer ist das immer einfach wieder ein Wechsel in eine andere Sprache, wo sie sich oft nicht so gut ausdrucken können wie im Schweizerdeutsch. Und das geht uns ja auch so. Wir können uns in Englisch schon unterhalten, die meisten, wenn wir es auf der Schule gelernt haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so eloquent bin und die richtig tollen Worte finde, wie ich das im Deutschen finde. Und mir ging das manchmal so, wenn die Schweizer dann mit mir Hochdeutsch gesprochen haben, dann habe ich immer gedacht, hey Leute, ich bin doch kein Tourist, ich bin doch kein Ausländer, ihr könnt schon ein bisschen schneller reden, ja. Aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass das wirklich für sie manchmal schwierig ist, die richtigen Worte zu finden. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie es einfach nicht oft sprechen und dann auch sehr bemüht sind, das richtig zu machen. Deswegen einfach reden, ja, und in der Medizin sowieso. Deine Angestellten erkennen auch so, ob du gut bist oder nicht. Das hängt nicht mit den Vokabeln zusammen, die du benutzt. Das ist vielleicht auch ein bisschen Maskerade, sich hinter solchen tollen Fachbegriffen zu verstecken. Guck, dass das Personal versteht, was du sagen willst. Wenn du ein Team hast, was Goethe und Schiller liebt, dann gerne so. Aber ansonsten kann es auch einfach ganz normal und einfach sein. Geht auch super her.
Genau, und im Zweifelsfall immer einen Kaffee machen. Genau.
Kaffee geht immer, genau.
Genau.
Wobei, auch da muss man aufpassen. Mein Chef hat mal zu mir gesagt, lass uns mal einen Kaffee reden. Rückwürden würde ich sagen, also Deutsche hätte in dem Moment gesagt, Martin, irgendwas läuft nicht gut, wir müssen mal reden.
Ja.
Habe ich damals auch nicht verstanden. Also ein Kaffee trinken kann auch sein, hey, lass mal in Ruhe 5 Minuten unter 4 Augen.
Ja, genau. Aber ich habe gerade auch also gestern eine andere Podcast-Aufzeichnung gehabt mit einer Speakerin, die sehr international unterwegs ist. Und die sagte es schon richtig, ich komme immer so gern in die Schweiz, weil die Leute einfach so nett sind und so freundlich. Und das finde ich ja schon auch. Wir haben jetzt ein bisschen schwarz gemalt oder eben auch hingewiesen, was ist nicht so einfach. Aber prinzipiell kann man ja schon sagen, es ist super. Die sind auch super freundlich, wenn jemand neu kommt, hilfsbereit, also. Und es ist eigentlich von dem her auch gut.
Unbedingt.
Ja.
Also wenn man seine Vorstellungsgespräche hat, ob die online sind oder dann tatsächlich vor Ort, lern die Namen vom Team. Also es ist wirklich, ihr könnt davon ausgehen, dass alle Schweizer Anwesenden wissen, wer hier gerade da ist. Also wenn ihr ein Vorstellungsgespräch habt, auch als Führungsperson, jeder kennt eure Namen. Jeder spricht euch mit einem Vornamen an und ihr sagt nur so, mein Gott, wer sind das alles für Leute?
Ja, ja.
Lernt die Namen vorher. Ja, also es geht wirklich so weit, ich habe das gesehen, die schneiden sich die Gesichter aus, kleben die sich auf, schreiben die Namen dazu. Bei den Vorstellungsgesprächen, spätestens am ersten Tag, wo ihr Führungskräfte seid, ihr müsst die Namen können, ab dem ersten Tag. Ihr müsst die Leute ansprechen können, das ist Schweizer Höflichkeit. Wenn ihr das nicht könnt, schlecht. Aber die Schweizer können das, ja. Also wenn ihr kommt, jeder spricht euch an und ihr denkt so, bin ich der neue CEO oder was ist hier los? Warum weiß jeder, dass ich im Haus bin? Aber das ist eben diese extreme Gastfreundlichkeit und dieses Willkommensein, was dann auch wieder extreme Freude macht, wenn man damit umgehen kann.
Also ich weiß, im Krankenhaus jetzt vielleicht nicht, aber in Firmen hast du ja relativ schnell eine Du-Kultur, also so von ganz unten bis zum CEO. Und ich habe mir dann immer das Organigramm ausgedruckt und habe mir angestrichen mit Leuchtstift, mit wem ich per Du bin und mit wem per Sie. Weil das kann ja sonst auch ganz unangenehm werden.
Ne? Es kann auch wechseln, habe ich gehört. Also es kann auf der... Ich hatte einen Kollegen, der hat erzählt, er war eine Woche mit seinen Führungskräften, mit seinem Team, sondern mit Führungskräften von der Firma in den Bergen und da waren sie per Du. Und dann ist er am nächsten Montag in die Firma gekommen, es gab eine Sitzung und er hat gesagt, hey du, Gerhard. Und dann hat er gesagt, nee, du ist vorbei, jetzt sind wir wieder beim Sie.
Also, okay.
Das ist aber dann wahrscheinlich auch keine gute Firma, muss ich sagen, ja.
Ja, das war ja ein gutes Schlusswort. Auf jeden Fall. Und wer Fragen hat natürlich, darf sich immer an Martin wenden. Also wenn du jetzt zuhörst und bist Arzt oder Ärztin, scheue dich nicht, einfach dich zu melden bei Martin. Und für alle anderen Karrierefragen natürlich auch gern bei mir. Ja, und es hat mir riesig Spaß gemacht, wie immer, lieber Martin. Vielen Dank, dass du nochmal da warst.
Gerne, gerne, Katrin.
Das war die Folge mit Katrin Moser in ihrem Podcast Karriereweg rund um das Thema Führen in der Schweiz. Ich bin sicher, du konntest viel mitnehmen und bist jetzt sensibler auf diesem Thema unterwegs. Das freut mich. Und wenn dem so ist, hinterlasse gerne eine Bewertung für diesen Podcast. Empfehle ihn Kollegen und Freunden weiter. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei deinem Podcast Docs Go Swiss. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und wünsche dir viel Gesundheit. Dein Martin Werner.